Außerdem haben die Berlinerinnen und Berliner natürlich eine Art, an die sich andere erst gewöhnen müssen. Aber ich
wir
finde,
sind
doch
pflegeleicht.
Ja, ich finde, das hat doch auch einen Charme.
Oder?
Also die Frau, die im Bus einsteigt und sagt, kommt als nächstes der Alexanderplatz, dann sagt der Busfahrer, nee, der kommt nicht, da müssen sie schon hinfahren. Ich meine, das
und Recht hat er.
Recht hat er.
Recht hat er, wenn er das noch charmant sagt. Ja. Was nicht immer der Fall gewesen ist, aber da hat sich auch vieles
aber
verändert.
Weißt du,
auch die Taxifahrer.
Wenn du wirklich in Not bist, helfen sie dir immer.
Mein Berlin. Der Hauptstadt-Podcast mit Klaus Wowereit und Gästen.
Hallo, ich bin's, Klaus Wowereit, mit einer kleinen Einordnung der Podcast-Episode, die Sie gleich hören werden. Es geht um das Berlin-Jahr 1991. Und dass das in der Vergangenheit liegt, muss ich Ihnen nicht erklären. Aber Gregor Gysi und ich haben diese Episode auch in der Vergangenheit aufgenommen. Genauer gesagt, wir saßen im Dezember 2020 zusammen im Studio. Mitten während der Corona-Pandemie, ja, wir waren getestet und saßen vor einer Plexiglasscheibe getrennt. Was für die politische Einordnung aber viel wichtiger ist, vor dem brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Das erkläre ich, damit Sie sich nicht wundern, dass wir darauf keinen Bezug nehmen. In erster Linie geht es um unser geliebtes Berlin, um das jeweils ausgewählte Jahr und um unsere jeweilige Sicht aus Ost und West auf die Geschehnisse. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast, der sich unserer einzigartigen Stadt Berlin widmet. Im Gespräch mit Gregor Gysi suchen wir uns Jahre heraus, die für diese Stadt unheimlich wichtig waren, die für uns beide persönlich auch ganz beeindruckend und bedeutend waren. Und in diesem Fall sind wir jetzt gelandet im Jahr 1991. Ein ganz besonderes Jahr. Was fällt dir spontan ein zum Jahr 1991?
Eine Debatte von früh um 9 bis, glaube ich, am nächsten Morgen 2 oder 3 Uhr zur Frage des Umzugs vom Bundestag und Bundesregierung nach Berlin. Das war wirklich spannend.
Das war der 20. Juni. Auch für Berlin war das Jahr 91, fing schon ganz fulminant an. Am 11. Januar wurde das erste Gesamt-Berliner Abgeordnetenhaus konstituiert. Und es ist die Verfassung verabschiedet worden. Und rate mal, es war die Westberliner Verfassung, die auf einmal für alle gegolten hat. Wäre es nicht besser gewesen, doch etwas Neues zu machen?
Ja, das wäre besser gewesen. Es gab übrigens auch für die ganze Bundesrepublik einen Verfassungsentwurf des Runden Tisches aus der DDR-Zeit, angenommen von der CDU bis zur PDS. Und es gab ein gutes Grundgesetz und es gab ja auch den Weg zur deutschen Einheit nach Artikel 146 des Grundgesetzes. Das heißt, ein Volksentscheid in beiden deutschen Staaten hätte die neue Verfassung angenommen und dann wäre ein neuer deutscher Staat entstanden, der die Rechtsnachfolge für die DDR und die Bundesrepublik angetreten hätte. Ich glaube, es wäre mehr eine Vereinigung geworden als der Beitritt zum Geltungsbereich, aber es ist auch egal. Und natürlich, in Ostberlin gab es keine eigene Verfassung, da hätte man eigentlich nur versuchen können, neue herauszuarbeiten, wo man eben auch ein paar Osterfahrungen mit eingebracht hätte. Aber so ist es ja nicht gelaufen.
Ja, das ist die Zeit und aus der damaligen Sicht vielleicht alles nachvollziehbar, hätte, nutzt dann auch nicht viel. Aber in der Tat, es ist doch oft eine Übernahme auch gewesen, nichts anderes. Und das gehört auch zur historischen
Wahrheit. Darf ich dir da eine Geschichte erzählen? Ich war bei dem Chef der Sternwarte in Treptow. Hm. Und der hat mir erzählt, dass er damals bei dem Bildungssenator war oder vielleicht beim Staatssekretär, das weiß ich jetzt nicht genau, und gesagt hat, in der DDR wurde ein Jahr lang Astronomie unterrichtet, also auch in Ostberlin. Und das ist wichtig, die Stellung der Planeten und so, dass die Kinder davon schon mal was gehört haben. In Westberlin gab es Astronomieunterricht nicht. Und er schlägt vor, also Astronomieunterricht in ganz Berlin einzuführen. Und da hat er zu ihm gesagt, sind wir eurer Verfassung beigetreten oder ihr unserer Astronomie gestrichen? In anderen neuen Bundesländern gibt es den Unterricht noch. Das sind so die Reaktionen, die mich geärgert haben.
In anderen neuen Bundesländern war ja dann auch im Prinzip ja das DDR-System immer noch präsent. Auch die Lehrerschaft war ja die gleichen und so weiter. Ja. Da war das anders. Berlin ist ja der einzige Ort in Deutschland immer noch, wo Ost und West von Anfang an zusammenkommen mussten. und das dann auch getan haben mit all den Verwerfungen, die es dann im Einzelnen auch gegeben hat. Aber im selben Januar ist dann auch noch am 17. Januar Helmut Kohl erneut zum Bundeskanzler gewählt worden. Wie hat er das eigentlich so hingekriegt? Der war ja vor dem Fall der Mauer war er eigentlich auf dem schon abgesägten Ast.
Also Oskar Lafontaine hat mir gesagt, er hätte die Wahlen 90 verloren, Helmut Kohl, wenn nicht die Einheit dazugekommen wäre, die ihn natürlich ganz nach vorne gebracht hat, sodass Oskar Lafontaine dann als Kanzlerkandidat auch keine Chance hatte gegen Helmut Kohl. Aber er ist ja dann auch 94 nochmal bestätigt worden, hat nur den Fehler, 94, stimmt, ja. Hat nur 98 den Fehler begangen, dass er wieder nicht rechtzeitig aufhören konnte und abgewählt wurde. Aber das war schon etwas Besonderes. Der Warschauer Pakt wurde aufgelöst. Wir erlebten das Ende des Zweiten Golfkrieges. Also ich habe vorhin nur Berlin gesagt, weil das für die Stadt so wichtig war, die Entscheidung. Es passierte natürlich viel im Jahre 1991.
Und er gilt heute ja noch immer als der Kanzler der Einheit.
Ja.
Ob das alles immer so stimmt, ist eine andere Frage. Aber zumindest in seinem Image ist so. Und er hat dann auch, was früher auch nicht der Fall war, es geschafft, auch bei jüngeren Generationen durchaus zu punkten. Also das muss man ihm lassen.
Naja, er ist ein Mensch, was selten vorkommt, der besser denken als sprechen kann. Bei mir und anderen ist es meistens umgekehrt. Man kann besser sprechen als denken. Aber ihm war es wirklich so. Und dadurch wurde er immer unterschätzt. Die Art, wie er sich ausdrückte, darüber machten sich die Kabarettisten natürlich lustig etc. Also da war er natürlich eine geniale Erfindung für die Kabarettistinnen und Kabarettisten. Und weil er unterschätzt wurde, sind den anderen im Verhältnis zu ihm eben auch Fehler unterlaufen. Ich habe ein langes Gespräch mit ihm gehabt, mehrere Stunden, als er nicht mehr Kanzler war, wo wir uns über alles unterhalten haben. Ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum Honecker unbedingt noch vor Gericht gestellt werden muss. Man hätte ihn von Moskau auch nach Chile ausreisen können und so. Über all sowas haben wir uns unterhalten. Auch darüber, ich habe ihn gefragt, warum die Eliten nicht vereinigt wurden. Also die Ost- und Westeliten. Und damit meinte ich nicht die politischen, sondern Mediziner und alles Mögliche. Und da hat er zu mir gesagt, weil das meine Eliten nicht wollten. Und da habe ich zu ihm gesagt, aber die Osteliten waren doch dann auch ihre Eliten. Das ist eben kompliziert. Das dauert, bis du das begreifst. Wenn du Kanzler vorher nur für die alte Bundesrepublik war, dann kommt der Osten hinzu, bis du merkst, ich bin jetzt für die Ärztinnen und Ärzte dort zuständig, für die Künstlerinnen und Künstler dort zuständig. Das dauert eben. Also das hat mich schon beeindruckt.
Nein, das war ja immer auch ein Generalverdacht da, dass ja, wer ist da Elite geworden? Der muss ja zumindest systemfreundlich gewesen sein. Muss ja nicht an oberster Spitze da mitgemacht haben oder bei der Stasi oder sonst wo. Aber sagen wir mal so, in den Führungsetagen muss ja zumindest ein Wohlverhalten da gewesen sein, sonst wäre man da nicht hingekommen.
Stimmt, es gab Ausnahmen, das waren die Pfarrer. Ein bisschen Ausnahme waren auch die Rechtsanwälte und zum Teil die Ärzte, weil das katholische Ärzte, katholisches Krankenhaus, sowas gab es ja auch alles noch in der DDR. Also es gab immer so Nischen, sage ich mal, was auch wieder ganz interessant ist. Ich habe jetzt nach der Wende den Bischof mit der größten Diözese in Deutschland kennengelernt, allerdings den wenigsten Gläubigen. Der hat ein riesiges Ostgebiet. Und der hat eine rein katholische Karriere gemacht in der DDR, von der ich gar nicht gewusst habe, dass es sowas in dieser Form überhaupt gab. Also es gab auch Ausnahmen. Aber das stimmt natürlich. Und mir hat ein Geschäftsführer vom Neptun Hotel erzählt, dass er vorgeladen wurde zu einem Ausschuss des Bundestages. Und von der SPD war eine Frau dabei, die war auch Frau Doktor. Und die stellte immer die knallhärtesten Fragen. Und irgendwann hat er zu ihr gesagt, naja, Sie müssen ja die reine Opposition gewesen sein, denn nur reine Oppositionelle durften ja an der Universität in Rostock ihren Doktor schreiben und so. Also er hat sie dann gekriegt, dass sie ja auch zur Elite in gewisser Weise gehörte. Na, was sie eben von sich dann immer nicht akzeptiert haben. Ja, das ist auch interessant. Die anderen schon, ich nicht. Aber so geht's nicht auf.
Nee. Und aber Kohl hat es eben verstanden und die Menschen haben ihm ja auch geglaubt.
Ja.
Das muss ich ja sagen. Ich war selber da im Wahlkampf, im Volkskammerwahlkampf und danach. Und
Das war unglaublich. Keiner wollte die kritischen Worte hören, wenn man gesagt hat, na, ist auch nicht alles golden, was im Westen da so vermeintlich glänzt. Hm? Wollte man nicht hören.
Nein.
Also man war wirklich beseelt von den blühenden Landschaften. Dass das dann nachher Rapsfelder wurden, die blüht haben, spielte überhaupt gar keine Rolle. Man hat wirklich gedacht, jetzt ist der goldene Westen da, der uns den Wohlstand bringt und alles das, was wir uns vorgestellt haben, war so weit verbreitet, dass man vieles Kritische auch nicht hören wollte und deshalb ja auch die Bürgerrechtsbewegung und die Personen oft gescheitert sind.
Ja, weißt du, ich war am Tage der Volkskammerwahl, bin ich zum Bündnis 90 gefahren und habe ihnen gesagt, ihr benehmt euch wie die Richterinnen und Richter über die Leute. Die Leute wissen zwar, dass sie vieles euch verdanken, aber sie wählen nicht ihre Richterinnen und Richter. Das habt ihr unterschätzt. Die Angst vor den ganzen Vorgängen hatten, die wählten sowieso eher uns, sage ich mal. Und dann der Großteil der Bevölkerung war natürlich begeistert. Aber ich verstehe das auch. Also du warst jetzt 40 Jahre lang eingesperrt. Plötzlich konntest du reisen. Du hattest eine Währung, mit der du weltweit einkaufen konntest. Mit der Mark der DDR, das war immer so schwierig, irgendwas umzutauschen und zu bekommen. Selbst in den staatssozialistischen Ländern war das schon schwierig, geschweige denn in anderen. Und plötzlich wirklich freie Wahlen und all das. Also ich verstehe das schon, dass ihn das imponiert hat, dass du, die glaubten zumindest, man könnte alles erwerben. Zwar fehlt heute auch manchmal was, aber nicht so wie in der DDR, weißt du, wo so Produktionszweige. Ich hatte nicht diese Haltung, aber ich verstand, dass diese Haltung entsteht und fürchtete die Enttäuschung, wie sie kam. Ich will dir mal, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe gemerkt, im Osten, wie das kippte. Und zwar gab es in der DDR eine einzige wirklich schwer katholische Gegend, das war das Eisfeld in Thüringen. Da lebten eigentlich nur Katholiken und Katholiken. Da gab es auch immer nur CDU-Bürgermeister, keine SED-Bürgermeister. Das haben sich nicht getraut. Und da fuhr ich hin und wurde immer begeistert begrüßt. Also zum Beispiel mit dem Plakat Diebe, Betrüger, Mörder, Totschläger, Mörderrufe aus dem Fenster. Dann war ich an einem Kino in Worbis und da riefen sie und meinten, die ganze Partei, Kalikum bestand nur mit 20 Kuhglocken und riefen immer nur Stasi, Stasi, Stasi. Und ich hatte kein Mikro, also gar keine Chance gegen 20 Kuhglocken. Lief auf und ab und dann sagte ich nach 10 Minuten, ich finde, sie haben sich jetzt lange genug vorgestellt. Also die hatten ja immer nur Stasi rufen. Daraufhin hörten die Glocken auf und ich konnte meine Rede halten. Das stand am nächsten Tag in der Zeitung von Worbis, wissen die Leute heute noch diese Frechheit von mir. Und dann schlug ich vor die Bildung von Komitees für Gerechtigkeit, damit die Ostdeutschen endlich chancengleicher behandelt werden. War eine gute Idee, hat bloß überhaupt nicht funktioniert. Wusste man aber noch nicht, dass sie nicht funktioniert. Und da war ich auf dem heißen Stuhl eingeladen bei RTL. Und da ist mir noch eine Sache in Erinnerung. Ein Staatssekretär aus dem Bundesinnenministerium, Mitglied der CSU, sagte, Herr Gysi, was Sie hier erzählen, Sie haben doch wirklich keine Ahnung, keine Ahnung. Und da hatte ich eine Idee und sagte, ja, stimmt schon, Sie haben mehr Ahnungen, aber hier geht es ja um Kenntnisse. Und da war der ein bisschen ausgenockt, weil das ist so selten in der deutschen Sprache, dass es so einen Bedeutungsunterschied zwischen Einzahl und Mehrzahl, also Singular und Plural, gibt wie bei Ahnung und Ahnungen. Wirklich interessant. Den habe ich genutzt und am nächsten Tag wieder Eisfeld. Ach, sag ich, geht das wieder los? Nichts mehr. Nichts mehr. Die Leute klopften mir auf die Schulter. Sie hatte den Eindruck, das ganze Eisfeld muss die Sendung gesehen haben und sagten so, wie gestern musst du das immer machen. Was war der Unterschied? Ich saß dort nicht für mich, ich saß dort nicht für die PDS, ich saß dort für die Ostdeutschen. Und plötzlich wurde diese Rolle akzeptiert. Und in der Leipziger Volkszeitung gab es immer eine Umfrage nach dem beliebtesten ostdeutschen Bundespolitiker. Die haben sie dann irgendwann eingestellt, weil ich dann immer auf Platz 1 war. Thierse immer auf Platz 2, was ihn ärgerte, hätte mich an seiner Stelle auch geärgert. Aber das ist interessant, deshalb kann ich diesen Umschwung ganz gut nachvollziehen. Und natürlich war dann die Enttäuschung eben groß, nachdem man am Anfang so viel Hoffnung damit verbunden hatte. Und außerdem, wie sind wir Menschen? Was wir haben, können wir ja nicht schätzen. Das haben wir ja sowieso. Wir sehen immer, was uns fehlt. So ja, sind wir.
Viele sind ja auf die Schnauze gefallen, ne? Wie viele Versicherungsverträge abgeschlossen worden sind, Schrottautos verkauft worden sind und weiß ich was wie. Also auch so eine gewisse Naivität.
Ja, aber wenn du wichtiger Offizier der NVA warst und plötzlich musstest du versuchen, Töpfe zu verkaufen.
Ja.
Und man darf nicht vergessen, es gibt ja viele Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Aber einer wird immer nicht bedacht. Männer verstehen ihre Bedeutung eigentlich ausschließlich über ihre berufliche Tätigkeit. Frauen sehen ihre Bedeutung breiter. Da ist der Beruf auch wichtig, aber Kinder sind wichtig, vieles andere sind wichtig. Deshalb, wenn du einem Mann seine Arbeit wegnimmst und keine neue gibst, nimmst du ihm jede Bedeutung. Frauen nimmst du ein Stück Bedeutung, aber nicht die ganze. Deshalb können die souveräner damit umgehen als die Männer. Das ist wirklich ganz interessant, das habe ich über längere Zeit beobachtet.
Da kommt jetzt der alte Frauensenator aber doch in die Schwierigkeiten hinein. Also zumal ja auch das Frauenbild, Frauenbild in der DDR ein bisschen anders war als lange Zeit in Westdeutschland.
Das stimmt.
Viel emanzipierter, auch aus ökonomischen Gründen. Das ist ja klar, hat ja alles auch immer eine Ursache. Aber ganz klar, da sind Identitäten auch zerstört worden, auch beruflich, klar. Und deshalb die Euphorie, die anfangs da war auf beiden Seiten, ist dann also auch einer Realität gewichen. Trotzdem unterschiedliche Entwicklungen und Akzeptanzen, die wir in beiden Teilen der Republik haben. Kohl hat das alles für sich genutzt, das muss man sagen. Und er hat es nach vorangebracht. Er hat sich schon am 23. April auf Berlin festgelegt, als dann Regierungssitz, Hauptstadt der Regierungssitz. Warum hat es überhaupt diese Debatte gegeben? Also ich kenne noch alle Reden vor 1989 im Deutschen Bundestag, wo gar kein Zweifel war, dass wenn diese Wiedervereinigung, an die gar nur ganz wenige glaubten, mal kommen sollte, dass denn die Hauptstadt Berlin ist und nicht weiterhin Bonn bleibt. Wie war dein Empfinden überhaupt? Wie konnte so eine Debatte überhaupt entstehen?
Also im Statut der Freien Universität stand, dass sie aufgelöst wird, wenn Berlin sich wieder vereinigt. Und sie wurde natürlich nicht aufgelöst, weil ja inzwischen eben auch viele Jahrzehnte vergangen waren. Dass Berlin Hauptstadt wird, das hat keiner bestritten. Aber man dachte, man kann ja auch Hauptstadt trennen vom Sitz der Regierung und des Bundestages. Und das geht natürlich nicht wirklich. Bonn ist eine schöne Stadt, Bonn ist gemütlich, Berlin ist in dem Sinne nicht gemütlich. Ich wollte schon deshalb Berlin, weil ich wollte, dass sie mit den Widersprüchen auch der Einheit konfrontiert werden. Und in Berlin wirst du damit konfrontiert, in Bonn nicht. Das ist ein wirklich großer Unterschied. Ja, und plötzlich alle Strukturen, die es nun mal gab, die Leute wohnten ja in der Gegend, also in Bonn oder in der Nähe, in Köln und so weiter, und dachten die, wieso soll ich jetzt umziehen nach Berlin? Das war für die überhaupt kein Reiz. Und natürlich der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Rau, war natürlich auch für Bonn, weil die wieder Angst hatten, dass ihnen viele Arbeitsplätze verloren gehen, dass sie leerstehende Gebäude haben, was übrigens letztlich alles nicht eingetroffen ist. Bonn geht es gut.
Du hast ja viel kompensiert worden, ja. Aber wäre die Debatte überhaupt so gekommen, wenn Bonn nicht in dem großen Land Nordrhein-Westfalen liegen würde, sondern eher in Rheinland-Pfalz oder im Saarland?
Ja. Wahrscheinlich nicht.
Ne, weil der Einfluss der Nordrhein-Westfalen war ja riesig.
Und da muss man sagen, Blum hat darum gekämpft und Rau hat darum gekämpft und andere haben wirklich darum gekämpft. Das ist wahr. Übrigens hat Schäuble eine sehr gute Rede gehalten, die, glaube ich, viele auch überzeugt hat, doch für Berlin zu stimmen. Und dann gab es eben drei Anträge. Der eine Antrag war, Berlin ist selbstverständlich die Hauptstadt, aber Sitz vom Bundestag und Bundesregierung bleibt Bonn. Der zweite Antrag war ein Kompromissantrag von Willy Brandt. Der lautete, der Bundestag zieht um, die Bundesregierung zieht zum Teil um und bleibt zum Teil in Bonn. Und mein Antrag war, oder von uns, von der PDS, der Antrag war, der Umzug von Bundestag und der gesamten Bundesregierung nach Berlin. Und dann gab es die erste Abstimmung. Eberhard Diepgen war auch da. Und wir haben uns auf der Zeitung Neues Deutschland Botschaften zugeschickt. Also an den Rand geschrieben. Und weil er Angst hatte, ich nehme den Antrag nicht zurück. Und dann kriegt der Willy Brandt-Antrag keine Mehrheit. Aber das war uns natürlich klar. Nach dem ersten Wahlgang, wo natürlich keiner die Mehrheit hatte, vielleicht gab es noch einen vierten Antrag, weiß ich gar nicht mehr so genau, habe ich natürlich unseren Antrag zurückgezogen und dann stand eben nur noch Bonn oder Berlin. Wobei ich sagen muss,
Mitteilung der Aufgaben.
Mitteilung der Aufgaben. Was ich inzwischen wirklich falsch finde, es wird höchste Zeit, dass auch der Rest der Bundesregierung nach Berlin umzieht. Nicht nur wegen der Flugkosten, sondern auch, weißt du, da tagt ein Ausschuss im Bundestag, 25 Tagesordnungspunkte. Zu einem müssen 3 Mitarbeiter aus Bonn anreisen, dann reisen die an. Und dann wird der Tagesordnungspunkt gestrichen, dann reisen sie wieder zurück.
Aber das war ja die Absicht, ja, Leute rüberzuholen. Wobei ich ja glaube, dass die Nordrhein-Westfalen trotzdem nicht dafür gestimmt hätten und haben sie auch sicherlich nicht gemacht. Nee. Also ob man die Kompromisse gemacht hätte oder nicht, ob das ein anderes Ergebnis gegeben hätte, weiß man heute auch nicht.
Richtig.
Am Ende waren es 338 Stimmen für Berlin mit den geteilten Zuständigkeiten auch in den Ministerien und 320 für Bonn. Es war ganz, ganz knapp.
Ja, stell dir mal vor, unsere 17 Abgeordneten hätten andersherum abgestimmt.
Oder 17 Abgeordnete von anderen. Es ist klar, alle 338 Stimmen haben dafür gesorgt, dass eine vernünftige Entscheidung aus Berliner Sicht zustande kommt. Ich weiß noch, ich war an dem Tag bei dem damaligen Landrat vom Kreis Zossen, Herr Giesecke. Und ein guter Freund, der das geworden ist, also nach der Wende. Und wir saßen da und der hat dann so eine kleine Grillparty dazu gemacht. Und wir guckten alle wirklich so gespannt auf das Ergebnis.
Ja.
Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn das schiefgegangen wäre. Es war ganz knapp, aber es war eine Jubelstimmung dann von beiden und den Brandenburgern und den Berlinern. Das war genial und Gott sei Dank. Bonn war eine gute Hauptstadt in der Zeit, aber selbstverständlich andere Bedingungen. Und ich weiß noch, meine frühere Kollegin hier, Bärbe Diekmann, die hat auch so viel Kompensation bekommen.
Ja.
Und Bonn und heute, glaube ich, sie haben die Beschwernisse nicht mehr. Auch Sicherheitsfragen und alles sind weggefallen, aber sie haben so viele Kompensationen bekommen an internationalen Organisationen und Unternehmen, die dort angesiedelt worden sind. Ich glaube, das war eine ganz gute Leistung. Und jetzt geht's ja wirklich darum zu sagen, ja, wann hört dieser Unsinn eigentlich
dieser wirklich auf.
Geteilten ja. Aufgaben auf? Weil das kostet Millionen und ist auch für die Arbeit der Menschen ja ganz schwierig.
Natürlich. Und ich sage, und die hatten ja gute Bedingungen, 2 Jahre Übergangsgeld und alles Mögliche. Wir können ja die gleichen Bedingungen wieder einführen für die Beschäftigten in Bonn, wenn sie denn umziehen nach Berlin. Aber das muss jetzt passieren. Diese Hin- und Herreiserei muss einfach aufhören.
Das ist die Entscheidung des Bundestages und der Bundesregierung. Die müssen ja aus eigener Einsicht sagen, das ist Quatsch. Weil wir wissen doch, dass alle Kopfstellen der Ministerien mittlerweile in Berlin sind. Und dass diejenigen, die Karriere machen wollen, auch eher dann in Berlin sich aufhalten müssen als da in der Dépendance. Aber das Beharrungsvermögen ist groß und ist ja klar, dass da kaum einer von sich aus sagt, jetzt ist das obsolet. Also es muss mal eine Initiative wieder geben im Bundestag, die dann sagt, jetzt machen wir das nach und nach, den Umzug auch komplett. Ist aber bislang nicht passiert. Ne?
Das. Und die behaupten immer, das stimmt gar nicht mit den Kosten, weil der Umzug so teuer ist. Ja, aber der Umzug kostet einmal Geld und das andere kostet Jahr für Jahr Geld. Also ich bin da also absolut deiner Meinung. Übrigens, das war auch noch spannend, wenn ich noch an ein anderes Ereignis erinnere. Ach so, ich wollte sagen, wirklich, also die Debatte war ewig lang. Und zwar deshalb, weil jeder in seinem Leben schon mal umgezogen ist. Deshalb ist jede und jeder sachverständig und musste da, ich meine, die Argumente waren ja alle schon ausgetauscht. Aber ich glaube, es haben 300 geredet ungefähr. Sagenhaft. Und dann waren einige doch schwer angegangen, weil sie im Casino getrunken hatten, die dann also noch an die Ohren zu bringen, war auch nicht so leicht.
Noch richtig abstimmen zu lassen.
Natürlich, sie sollten ja auch noch richtig abstimmen. Also deshalb werde ich diese Debatte nie vergessen. Aber es gab noch eine schöne Szene in diesem Jahr, als Honecker ausgeflogen wurde
nach Moskau.
Wann war das?
März.
Und zwar rief mich der Botschafter an und ich hatte da vorne an meinem Tisch ein Telefon, da war der russische Botschafter dran und sagte, ich will Ihnen nur sagen, wir haben heute Erich Honecker ausgeflogen nach Moskau. Ah, sag ich, weiß das Helmut Kohl? Ja, mit dem habe ich schon gesprochen. Mhm. Lothar de Maizière hat mir später gesagt, ihm ist das auch erzählt worden, also dann gab es 3, die das wussten. Helmut Kohl, Lothar de Maizière und mich. Aber Kohl wusste natürlich nicht, dass ich es auch wusste. Und dann ging er nach vorne und sprach den SPD-Fraktions- und Parteivorsitzenden Vogel als Herr Honecker an. Und das war der Grund seines Versprechers. Ihm ging die ganze Zeit durch den Kopf, dass der Honecker jetzt nach Moskau ausgeflogen wird und dort ist. Und so kam der Versprecher zustande. Aber Vogel wusste das nicht und verstand deshalb den Versprecher nicht. Aber ich, das fand ich auch interessant, weil sowas kann mir auch passieren. Weißt du, du hast so einen Gedanken,
hast du die Assoziation,
konzentrierst dich auf was und dann verwechselst du plötzlich die Namen, fand ich.
Der war sicherlich nicht richtig amüsiert, der Jochen Vogel, wie wir ihn kennen.
Nicht besonders, das stimmt.
Aber bei dieser ganzen Debatte Hauptstadt kam ja eins auch immer durch, so ein Ressentiment gegenüber Berlin auch.
Ja, ganz deutlich.
So, das hatten wir ja auch oder noch zukünftig erlebt, denn bei der Frage Brandenburg und Berlin, ein Bundesland, da kam das ja auch wieder ganz deutlich. Es gab ja zur damaligen Zeit bis heute Ressentiments, die gibt es gegen jede Hauptstadt und gegen jede Metropole weltweit. Aber da ist immer irgendwas Besonderes noch dabei, wenn man Berlin-Bashing betreibt.
Also das hatte mehrere Gründe. Der eine Grund war, dass West-Berlin immer subventioniert wurde und alle jungen Männer, die keine Lust hatten, Wehrdienst oder Wehrersatzdienst zu leisten, zogen nach West-Berlin, weil sie da keine Pflicht hatte. Willy Brandt als regierender Bürgermeister.
Wir durften nicht von dem Alliiertenstatut. Also ist ja ich war ja auch klar. In der Generation, ich bin auch nicht gezogen worden, aber es war damals auch gar nicht möglich.
Nein, wenn du Westberliner warst, nicht. Aber deshalb wurden ja viele Westberliner, weil sie nicht gezogen werden wollten. Ist ja völlig klar.
Und nicht das Ergänzungsverfahren da machen wollten.
Richtig. Und das Interessante war, dass Willy Brandt als regierender Bürgermeister gesagt hat, ich brauche so viel Einnahmen in der Stadt, dass ich das Personal bezahlen kann. Den Rest bezahlt Bonn.
So, ja, waren immer so um die 50%, die aus Bonn kamen. Und der Finanzsenator hatte immer nur die Aufgabe gehabt, die Ausgaben dann in Bonn zu begründen. Und dann wurde das aber meistens großzügig gehandhabt, weil man sagte, das ist die Frontstadt und die muss gehalten werden. Und wenn wieder ein privates Unternehmen wegging aus West-Berlin, dann hat man eben bei der Stadtreinigung oder bei der BEWAG damals Arbeitsplätze geschaffen und das kostete Geld und das hat Bonn dann bezahlt.
Ja, es kam ja auch hinzu, dass ich glaube, ich weiß nicht, ich hatte, wie viele Militärmissionen in West-Berlin waren. Also zig. Und alle Geheimdienste waren dort tätig und so. Also das war schon was Besonderes. Aber dadurch war West-Berlin aus der Sicht der Westdeutschen privilegiert. Aus der Sicht der Westberlinerinnen und Westberliner war das ein bisschen anders, denn sie waren richtig eingemauert. Und wenn du nicht geflogen bist, sondern mit dem Zug gefahren bist, war das schon unangenehm genug und so weiter.
Natürlich,
und so weiter.
Diese Transitwege war also wirklich.
Und die Autos und so, alles ziemlich furchtbar. Das haben sie natürlich nicht gesehen oder eher übersehen. Das war das eine. Zweitens.
Die trauten sich auch ja nicht nach West-Berlin. Also viele haben gesprochen, oh Gott, wie kommen wir hierher? Also wenn maximal geflogen und so. Und ich weiß auch noch, als Stadtrat damals, wir hatten ja Partnerschaften gehabt mit dem Werra-Meißner-Kreis beispielsweise oder mit dem Kreis Paderborn und so. Und wenn wir die zu Gast hatten, dann haben wir natürlich unsere schöne Bibliothek gezeigt und das alles und so. Ne? Da waren die immer total beeindruckt. Da haben wir gesagt, wir müssten denen eigentlich das Schlechte zeigen und nicht das Gute.
Aber ich werde sagen, meine Mutter hat an einem UNESCO-Kulturkongress teilgenommen in West-Berlin. Und das ging. Also sie kam immer wieder zurück, übernachtete immer zu Hause in Johannesstadt, aber ging am Tag immer wieder hin. Und dann sagte sie zu mir, weißt du was, diese Stadt ist wirklich richtig eingemauert, dieses West-Berlin. Wo du langläufst, stößt du mit dem Kopf auf die Mauer. Jetzt verstehe ich, dass das so nicht geht. Also das war interessant, weil in Ost-Berlin konntest du ja wenigstens nach hinten in die DDR raus. Aber nicht aus West-Berlin.
Ja, aber für uns war das, ich war ja noch Kind und oder Jugendlicher, für uns war das aber immer klar. Ich wohnte ja in Lichtenrade, das war ja rundherum die Mauer. Da sind wir ja auch hingekommen, aber das war für uns
selbstverständlich.
Es war in einer bestimmten Art und Weise dann auch ein Refugium, ja, das vom Verkehr, von allem drum und dran. Das wussten wir so. Trotzdem, mir ist es am meisten immer aufgefallen, wenn wir wirklich die Transitwege benutzt haben, weil da warst du dieser Willkür, dieser Grenzer da, ausgesetzt. Speziell auch die Freundinnen und Freunde aus Sachsen, die dann da eingesetzt worden sind. Und dann auch noch Frauen, die dann besonders scharf waren. Also das bleibt einem so in Erinnerung. Ne? Haben sie so Waffen oder pyrotechnische Anlagen und sowas bei sich, dann musstest du die Rückbank aufmachen und dann weiß ich was alles. Du fühltest diese Ohnmacht, obwohl dir ja da nicht richtig was passieren konnte, aber es war absolut unangenehm.
Schon der Ton. Das ist mir alles völlig klar. Das hat mich auch geärgert, also viel harmloser, wenn ich aus Bulgarien zurückkam in die DDR und dann kam erst Grenzkontrolle und dann kam Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen Republik, ihre Zollerklärung bitte. Also schon der Ton, anstatt zu sagen, kommen Sie wieder nach Hause oder so. Nee, also ja, das ging mir wirklich auch ein bisschen auf die Nerven. Das kann ich alles verstehen, aber es gab noch einen anderen Grund. Also West-Berlin war für die immer privilegiert und ein bisschen unheimlich und nun kommt noch Ost-Berlin dazu.
Hauptstadt
das heißt,
der DDR.
Sie fahren in eine Stadt, die ja auch zum Teil Ostdeutschland war. Und da soll die Regierung hin und da soll der Reichstag hin. Das war ihnen alles unheimlich. Und deshalb war der Bundestag wirklich halbe gespalten. Mhm. Aber die Hälfte hat gesagt, das kann man nicht machen. Im Grundgesetz steht ja, dass Berlin die Hauptstadt ist und Bonn eben der Sitz von Bundestag. Und wir haben immer gesagt, dass wir das auflösen und so. Deshalb hat es eine knappe Mehrheit gegeben. Aber stell dir mal vor, die hätte es nicht gegeben.
Ja.
Wie anders wäre die Geschichte dieses Landes und auch unserer Stadt verlaufen?
Also ich glaube, dieser Stadt auf jeden Fall. Also wir sind ja dann nach aller Euphorie der Anfangszeit ja wirklich in die Depressionen gekommen. Die wirtschaftlichen Probleme waren ja riesig und man hat auch nicht umgesteuert. Also ich darf mal daran erinnern, wir haben noch die Olympiabauten gebaut, als wir schon längst die Abstimmung verloren hatten. Heute stehen die Hallen, kann man sagen, Gott sei Dank. Aber damals hätte man schon mal bremsen müssen oder vernünftigere Modelle machen müssen, die nichts mit Olympia zu tun gehabt hätten. Und die Arbeitslosigkeit wurde riesig. Ja. Über 300.000 industrielle Arbeitsplätze, die im Ostteil der Stadt, Westteil der Stadt verloren gegangen sind. Wo sollte das herkommen? So, und der Umzug dauerte ja auch dann immer noch bis 99, hat ja auch noch viele Jahre gedauert, also aber viele Organisationen haben sich dann nach Berlin orientiert. Also das war schon unheimlich wichtig für die weitere Entwicklung der Stadt, aber eben auch für das Bewusstsein einer starken Nation wie der Bundesrepublik Deutschland. Eine Hauptstadt zu haben, die auch den Namen verdient.
In einer britischen Zeitung stand mal, dass Deutschland schon mehrere Kriege geführt hat, um die erste Macht in Europa zu werden, das ist ihnen nie gelungen. Jetzt haben sie es geschafft, ohne einen Schuss. Das fand ich ganz witzig. Hab auch darüber nachgedacht, woran das liegt. Das hängt auch damit zusammen. Es ist doch so, es ist das einzige Land auf der Welt, das früher im politischen Sinne, nicht im geografischen Sinne, zum Teil Osteuropa war und zum Teil Westeuropa war. Das gibt es sonst nicht.
Ja.
Und das hat Folgen jetzt auch nach vorne, durchaus positive Folgen, weil eben unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Erkenntnisse zueinander kommen. Ich versuche den Alten im Osten, versuche ich mal aufzubauen und dann sage ich zu denen immer, ja passt mal auf, liebe Alte, ihr seid doch klüger als alle jungen Ostdeutschen und sowieso als alle Westdeutschen. Gucken sie mich immer so an und sage ich, ja, ihr kennt zwei Systeme, die anderen nur eins. Mhm. Und dann müssen sie lachen, aber es ist natürlich nicht wirklich wahr mit dem Klüger. Aber was dran ist, ist, es ist ein anderer Erfahrungsschatz, mit dem du umgehen kannst.
Deshalb ja dieser Begriff Werkstatt der Einheit, weil das hätte man machen können. Hat teilweise ja auch so stattgefunden. Viele Konflikte, die wurden hier ausgetragen, wo die andere nicht führen mussten. In Bayern hat sich nicht so viel verändert und in Sachsen auch nicht. Jedenfalls, was die Durchmischung anbelangt, klar, hat es Austausch gegeben, aber im Grunde, um hier sofort die Systeme zusammenzubringen, deutlich zu machen, das geht nicht, dass der BVG-Fahrer am Brandenburger Tor aussteigt und mehr bezahlt bekommen hat bis dahin und der Ostfahrer, der steigt ein und kriegt weniger bezahlt. Das hat der Eberhard Diepgen da richtig gemacht.
Also ja, muss auch, man sagen. Ja,
sind wir aus der Tarifgemeinschaft der deutschen Länder ausgeschlossen worden, war teuer. Andere, die neuen Länder, haben es natürlich nicht gemacht, aber wir haben es gemacht, haben wir viel Ärger bekommen. Aber letzten Endes war es ja richtig, weil man das nicht voneinander trennen konnte.
Richtig, meine ich auch. Also überhaupt, und auch der ganze Umzug war spannend. Und es ist auch so, dass die Bundestagsabgeordneten, jetzt natürlich in der Pandemie gilt das alles nicht, was ich sage, aber sonst, die gehen hier eben in die Gaststätten. Natürlich
die beschweren
in verschiedene
sich auch.
Gaststätten.
Wenn was schief läuft, beschweren die sich
und
auch.
Kellnerinnen und Kellner in Berlin sind auch anders als anderswo. Ja, das wissen wir beide. Ja.
Also manchmal sprechen sie auch Englisch, wie also ein FDP-Vorsitzender das auch mitbekommen hat und fand das gar nicht so schön.
Also ja, natürlich, Migrationshintergrund haben auch viele, auch aus Osteuropa. Aber es ist ganz unterschiedlich. Du, auf jeden Fall, hier in Berlin spürst du die Widersprüche dieser Gesellschaft deutlicher als in anderen Städten. Das ist einfach so. Und das sollten Politikerinnen und Politiker lernen zu schätzen. Denn wenn sie das nicht mitbekommen, wenn sie sich auf so eine Insel begeben, so ein bisschen idyllisch vor sich hinleben, dann kriegen sie die Probleme nicht mit und entfernen sich immer mehr von der Bevölkerung.
Ja, ein bisschen Realität. Und ich hätte mir auch immer gewünscht, dass es mal einen Kanzler gegeben hätte oder eine Kanzlerin, die sagt, die Hauptstadt ist mein Projekt. Jetzt ohne Bevorzugung und hinter Anstellung anderer Interessen. Aber mal wirklich zu sagen, es ist ein Interesse für ein föderales Land, auch eine starke Hauptstadt zu haben. Ja. Und wir wissen, dass ökonomisch bis heute die Stadt nicht konkurrieren kann mit anderen. Aber sie hat so ein Reichtum und so eine Chance, auch im internationalen Wettbewerb mit anderen zu sein. Und da fehlte mir was. Der Kohl hätte höchstwahrscheinlich, wenn er da länger die Gelegenheit gehabt hätte, da viel mehr gemacht. Bei Schröder war es schon so, dass das so, der war immer für Berlin. Aber das war es dann auch. Ne? So, also es war jetzt nur nicht erkennbar. Und Merkel komischerweise, obwohl sie in Berlin lebt, da kann man auch nicht groß erkennen, dass sie nun alles für diese Stadt getan hat.
Weißt du, was bei ihr, bei Angela Merkel das Problem ist? Sie muss den Bayern immer beweisen, dass ihre Angst, dass sie zu ostdeutsch ist und den Osten bevorzugt, unbegründet ist. Ich kenne solche Haltung, wo du immer das Gegenteil von dem machst, was Leute auch hoffen, die dich gewählt haben.
Wenn man ihre Biografie nicht kennen würde, würde man auf die Idee kommen, dass sie ostdeutsch ist?
Nicht so schnell, doch durch ihre Art ein bisschen schon. Doch, doch. Sie ist schon ostdeutsch geprägt, obwohl sie ja ganz ursprünglich
aus Hamburg
kommt. Aber sie war ja noch ein Kleinstkind, glaube ich, als ihre Eltern umgezogen sind. Aber sie sah eben vor sich die Aufgabe, sie muss ja erstmal eine Kanzlerin für ganz Deutschland sein. Sie muss die Bayern von sich überzeugen. Klar. Dann musste sie Europapolitikerin werden. Und da war das Ostdeutsche ihr auch zu klein. Also sie hatte dann sozusagen andere Maßstäbe. Und ich finde, sie hat da nicht genug getan. Sie hat schon, bevor sie gewählt wurde, versprochen, dass die Renten angeglichen wird. Das ist heute noch nicht der Fall. Jetzt ist sie aber wie lange schon Bundeskanzlerin? Ja. Also das hätte sie meistern müssen. Und anderes auch. Und du kannst immer etwas machen für Bayern und für Nordrhein-Westfalen. Das ist auch völlig richtig. Und dann sagst du, aber jetzt gibt's auch wieder einen Schub gen Osten.
Aber alle Parteien,
auch, was die Hauptstadt betrifft.
Ja, aber alle Parteien suchen ja auch immer nach den kräftigen Stimmen von Ostdeutschen. Also da ist ja zumindest die Erkenntnis da, dass das nicht ausgegrenzt werden darf und nicht nur die Führungspositionen immer von Westdeutschen besetzt werden dürfen. Aber bis auf die Linkspartei, die ja sich da eindeutig positioniert hat, ist ja klar, gibt es doch in den anderen Parteien die ganz profilierten Köpfe auch heute nur selten.
Das stimmt.
Ja, wir hatten mit Thierse, Bergmann oder damals Regine Hildebrand oder so, hatten wir ja auch Persönlichkeiten, die weit über ihren Wirkungskreis hinaus auch gewirkt haben, aber das
stimmt.
Ist wenig. Und dazu gehört Angela Merkel auf jeden Fall auch nicht, weil da entweder, weil das bewusst macht oder unbewusst, da nicht irgendwie als die Stimme Ostdeutschlands erkannt wird.
Das Problem, nein, wird sie nicht, das ist wahr. Aber das Problem ist folgendes. Du darfst nicht unterschätzen, dass die Politik doch schrittweise verbeamtet wird. Es gibt immer so, nach 45 hattest du im alten Bundestag eben Leute wie Franz Josef Strauß und Willy Brandt und andere mit ganz unterschiedlichen Biografien. Und die waren plötzlich zuständig für eine Gesamtbevölkerung, die völlig verunsichert war. Und das waren schon herausragende Persönlichkeiten. Also ich meine auch Adenauer und so weiter. Alles Typen, sage ich mal, die du dir merkst. Und das Interessante ist, nach dem Ende der DDR kamen auch wieder so ein paar Typen aus der DDR. Und dann ist aber die Zeit vorbei. Die war schon länger in der Bundesrepublik vorbei, dann auch im Osten und dann verbeamtet der Bundestag, weil man darf eins nicht unterschätzen, du wirst ja immer nur für 4 Jahre gewählt. Und wenn du dann nicht mehr gewählt wirst oder nicht mehr aufgestellt wirst von deiner Partei, dann brauchst du ja für dich eine Lösung. Und es gibt nur einen Beruf, wo du wirklich ohne Sorgen in den Bundestag gehen kannst, das ist die Beamtin und der Beamte, weil per Gesetz geregelt ist, dass sie einen Anspruch auf gleiche Tätigkeit haben, wenn sie wieder ausscheiden aus dem Bundestag. Und wenn du Rechtsanwalt bist zum Beispiel und du gibst deine Praxis weitgehend auf, weil du im Bundestag bist und dann wirst du nicht wieder gewählt, ja, dann musst du ja erstmal wieder eine neue Praxis aufbauen. Ja,
Kündigungsschutz hat man da nicht, nee.
Nee, und das führt dazu, dass die Zusammensetzung des Bundestages sich über die Jahre verändert.
Naja, und so profilierte Persönlichkeiten, auch in eurer Partei, also da deine Leistung und dein Auftreten ist da auch unerreicht. Nur sind wir Hauptstadt eben seit 91.
Nein, bitte
sind
dich.
Wir denn Hauptstadt,
wie wir beide Hauptstadt sind.
Sind wir denn hauptstadtfähig? Also Hauptstadt zu sein und sich so zu verhalten, ist ja zweierlei. Und ich weiß ja noch auch, wie die Erwartungshaltung war. Also jeder Bundestagsabgeordnete, wenn er in einen Hundehaufen getreten ist, hat an den regierenden Bürgermeister geschrieben, ist ja unmöglich.
Ja.
Und wenn die Joggingstrecke versperrt war, weil da ein Bauzaun war, das ist ja unmöglich. Und wir wissen ja, in Berlin passiert alles, geht nicht. Und noch eine Zweitwohnungssteuer, das war ja nur noch schlimmer, weil die armen Bundestagsabgeordneten das dann bezahlen mussten.
Das hat
also
sie ruiniert.
Die haben von uns schon vieles gefordert, so. Aber es gehen ja mal zwei Seiten dazu. Sind denn die Berlinerinnen und Berliner bereit, denn Hauptstadt auch zu sein?
Also, nicht alle, natürlich. Aber viele Berlinerinnen und Berliner ziehen sich gerne in ihren Kiez zurück. Und sind insofern gar nicht wirklich hauptstädtisch. Aber sie mögen das Hauptstädtische auch, weil es ja eine Anziehungskraft auslöst für diese Stadt. Und das Hauptstädtische kommt meist von unseren Besucherinnen und Besuchern. Die machen aus uns eine Hauptstadt in der Art, wie sie Friedrichstraße unter Linden und so weiter sich alles erobern, natürlich auch den Kurfürstendamm etc. Und da gibt es jetzt so verschiedene Höhepunkte in Berlin, die ich alle schätze, muss ich dir sagen. Und ich sage noch einmal, da hast du einen großen Beitrag dazu geleistet, dass wir so attraktiv geworden sind. Das ist auch ganz wichtig, übrigens auch für die Lebensfähigkeit unserer Stadt. Aber wir werden die Kiezhaltung der Berlinerinnen und Berliner nicht überwunden. Und wozu auch?
Das ist so, auch schön, oder?
Ich finde das auch schön. So sind die eben schon seit Jahrzehnten. Und es gibt wirklich in Berlin auch kleine Dörfer. Es gibt wirklich auch kleine Dörfer.
Noch so richtig
Dörfer.
Die alten Angerdörfer, ne? Ja. Von 1920, die waren alle selbstständig.
Und dann denkst du immer, das ist die Bundeshauptstadt. Aber
nein,
das
es gibt auch so Nischen, ne? So
hat auch Nischen. Na, außerdem haben die Berlinerinnen und Berliner natürlich eine Art, an die sich andere erst gewöhnen müssen. Aber ich finde, ja, ich finde, das hat doch auch einen Charme.
Oder?
Also die Frau, die im Bus einsteigt und sagt, kommt als nächstes der Alexanderplatz, sagt der Busfahrer, nee, der kommt nicht, da müssen sie schon hinfahren. Ich meine, das ist nicht
und Recht hat er.
Recht hat er.
Recht hat er, wenn er das noch charmant sagt.
Ja.
Was nicht immer der Fall gewesen ist, aber da hat sich auch vieles
aber
verändert,
weißt du,
auch die Taxifahrer.
Wenn du wirklich in Not bist, helfen sie dir immer. Das muss man sagen.
Ja,
sie brummeln dann vor sich hin. Was musst du hier so einen Mist machen? Jetzt setz dich mal hin jetzt und so weiter. Aber sie helfen dir dann auch.
Ja, und dadurch, dass wir sowieso per se so skeptisch sind und alles ja sowieso mies finden, wenn es denn richtig dicke kommt, kann das den Berliner eigentlich nicht erschüttern. Das ist das Schöne. Das haben viele auch immer falsch eingeschätzt.
Ja.
Weil wenn ich schon immer sage, ist alles schlimm, ja, dann wenn es denn schlimm kommt, kann es ja nicht noch schlimmer werden. Also das ist eigentlich das Schöne
Aber in dieser Stadt. Aber er hat eben auch so einen spezifischen Humor. Also diese Urberliner und Urberliner, was mir ja auch gefällt. Ich habe ja erzählt, dass ich mal Taxi gefahren bin mit einem CSU-Abgeordneten, weil das mit dem Bundestag irgendwie nicht geklappt hatte. Und da war so ein Urberliner Taxifahrer. Die sind ja eine Seltenheit, eine Rarität. Aber wir hatten einen. Und der sagte ihm immer, er soll eine andere Strecke fahren. Und das darfst du jedem Taxifahrer in Berlin sein. Der fährt dann auch eine andere Strecke, aber nicht ein Urberliner Taxifahrer. Der fährt weiter, wie er wollte. Der hat sich ja nicht für die Quatsche interessiert. Mhm. Und dann sagt der doch plötzlich, mein Kollege von der CSU sagt plötzlich zu dem Taxifahrer, ich glaube, Sie wissen gar nicht, wen Sie hier fahren, ja? Sie fahren ja immerhin 2 Bundestagsabgeordnete. Ach du meine Güte, dachte ich, was passiert denn jetzt? Dann drehte sich mein Urberliner Taxifahrer kurz um und sagte, so, da habe ich schon bessere gefahren. Das hat mich natürlich umgehauen, ja? Ich konnte vor Lachen kaum noch sitzen. Mhm. Aber da habe ich gemerkt, das ist eben eine Art, ja, sie lassen sich nicht richtig vorschreiben, was sie zu denken und zu tun haben. Aber in der Not helfen sie eigentlich immer.
Das finde ich auch. Und du bist ja seit 1990 im Bundestag.
Ja.
Und wie man jüngst gehört hat, kannst du es nicht lassen, sondern du kandidierst erneut.
Naja, alle behaupten ja, es sei nach der nächsten Wahl eine völlig neue Konstellation aus Grünen, SPD und Linken möglich. Und da wurde auf mich eingeredet, da muss jemand in der Fraktion die Außenpolitik und Militärpolitik, naja, das muss ja alles kompatibel gemacht
oder
werden.
Wirtschaftsminister.
Ja. Nee, also auf die Frage, welchen Ministerposten ich dann übernehme, sage ich immer, das ist falsch gefragt, denn Konrad Adenauer, als er Bundeskanzler wurde, war 73 Jahre alt und ich werde im nächsten Jahr 73 Jahre alt. Damit ist diese Frage doch entschieden. Nein, nicht im Ernst. Ich weiß schon, wer alt ich bin.
Du musst nach Amerika gucken, ne? Da wird man mit 78 erst
das
was.
Das stimmt,
er
ist Präsident. Ja, so,
also aber was nur hat er China nicht, hatte, haben jetzt
hat
Amerika.
Hat einen kaputten Fuß, ne? Weil er mit dem Mund zu stark gespielt hat.
Kann
man
alles,
muss eben im Alter aufpassen.
Man muss gesund bleiben, gerade in der jetzigen Zeit. Und wir
sich
glauben
altersgerecht
an Berlin.
Verhalten.
Wir glauben an Berlin, ja. Eine tolle internationale Metropole mittlerweile und hoffentlich kann sie sich bald wieder entfalten.
Wir müssen uns nur irgendwann eine Frage entscheiden, was der schönste Bezirk in Berlin ist. Es tut mir leid, ich muss dir sagen, das ist Treptow-Köpenick.
Ich hätte ja jetzt beinahe bei dir auf Pankow getippt, nein, aber nein. Du kandidierst in Treptow-Köpenick, sonst
ja.
Hättest du sicherlich
aber da haben
Pankow
wir auch
gesagt.
Nein,
ne?
Wir haben die Müggelberge, wir haben die Müggelsee,
ist
ich
so
bitte
viel.
Dich.
Natürlich, ist ja. Ein wunderschöner Bezirk, aber das Schöne,
fantastische Rathaus.
Aber das Schöne ist doch die Vielfalt dieser Stadt, diese Diversität
wir
ergibt sich
Schlösser,
dadurch, dass wir
alles.
Unterschiedliche haben und da, wo man wohnt und sich wohlfühlt oder wo man beheimatet ist, wie in Treptow-Köpenick in deinem Falle, das ist doch schön, wenn man da eine Affinität hat und da kann man auch ein bisschen stolz sein und nach vorne die Spandauer, die haben ihr Eigenleben, ja, und die Frohnauer und Marzahn.
Die Köpenicker.
Super. Das macht aber auch eine Stadt aus, dass sie eben vielfältig ist und so soll Berlin bleiben. Das Vielen Dank, Gregor Gysi.
Ich danke dir auch.
Das war Mein Berlin, der Hauptstadt-Podcast mit Klaus Wowereit und Gästen. Eine Produktion von der Apparat Multimedia GmbH im Auftrag der RBB Media GmbH 2021.